Willkommen zum TV-Podcast und zu einer Special Edition. Vor 4 Jahren sind wir mit diesem Podcast gestartet, mitten in der Pandemie. Und das hier ist jetzt die 200. Folge. Und in dieser wechseln wir die Rollen. Normalerweise stellen wir die Fragen, heute kommen die von euch. Und die Antworten kommen von Silke Emich und Jelena Faber, beide stellvertretende Chefredakteurinnen der TV. Ich bin Judith Kessler. Hallo. Hallo Jelena, hallo Silke, schön, dass ihr da seid.
Hi Judith.
Hi Judith, wir sind froh, dass wir da sein dürfen.
Erstmal Happy Birthday, oder? Ich meine, du als Host der ersten Stunde.
Genau.
Alles,
du siehst
alles
nicht
Gute.
Aus wie 200, insofern ist alles
sehr
wunderbar.
Glück gehabt.
Okay, ich habe es gerade schon gesagt, also zur Feier der Folge, nicht des Tages, haben wir Fragen eingesammelt aus der Branche und es sind einige, also ganz schön viele zusammengekommen, finde ich. Und ihr habt euch bereit erklärt, Rede und Antwort zu stehen.
So gut das eben geht. Manche Fragen waren ja ganz schön schwierig, fanden wir.
Das schauen wir mal.
Reden wir uns durch, gucken wir mal.
Ja, schieß los.
Also wir starten mit jemandem, den vermutlich viele kennen. Ich spiele es mal ab.
Liebe TV-Redaktion, ja, hier meldet sich Marc Rauschen aus Osnabrück von L&T und auch ein bisschen vom BTE. Ja, und ich habe Folgendes für euch mitgebracht. Ihr habt in 200 Podcasts und über 70 Jahren unheimlich viel erfahren. Was war die spannendste Geschichte hinter den Kulissen, die ihr zu der Zeit nicht veröffentlichen konntet, aber nie vergesst? Beziehungsweise, mit wem war das?
So, wer von euch beiden kann da was zu sagen?
Können wir wahrscheinlich beide. Da gibt es viele, sind meistens Personalien. Und ich erinnere mich da an eine, das ist auch schon einige Jahre her, ich glaube 2019 müsste das gewesen sein, als Klaus-Dietrich Lahrs bei Bottega Veneta weg ist. Und es hieß, er wird S. Oliver CEO. Das war natürlich irgendwie der Kracher. Wir haben es nicht so schnell rund bekommen. Und als wir es dann rund hatten, konnten wir es aber nicht gleich vermelden, weil auch der damalige S. Oliver CEO Bernd Freier uns das noch nicht bestätigt hatte und sowas sagte wie, jetzt bin ich erstmal CEO und muss zeigen, dass ich es drauf habe. Ja, das hat dann ein bisschen gedauert, aber dann sind wir mit der Nachricht raus und es war, glaube ich, ein richtiger Paukenschlag.
Ja, was auch, also du hast ja schon gesagt, Personalien, was auch ein ziemlicher Paukenschlag damals war, war die Nachricht mit Dieter Holzer, als er CEO von Marco Polo geworden ist. Das haben wir eine ganze Zeit lang schon gewusst und haben es dann auch relativ früh, sind wir dann mit der Nachricht rausgegangen. Das hat auch schon ein paar in Stephanskirchen, glaube ich, überrascht. Also ich hatte ein paar WhatsApps auf meinem Handy dann von Leuten, so, die nachgefragt haben, hey krass und so, Nachricht und so. Ja, oder ja, Bogner war auch so eine Geschichte. Also ich wusste wirklich ein paar Monate, dass sich da was ändern würde, dass der Heinz Hackl rausgehen würde und die Gerrit Schneider alleinige CEO werden wird, dass sich da auch was in der Finanzierung ändert. Dann habe ich immer es nicht richtig rund gekriegt, immer wieder nachgefragt und so, bis dann Gerrit Schneider irgendwann bei mir anrief. Das war dann nach einem Sonderheft. Ich hatte freitags frei, ich saß beim Friseur, Gerrit ruft an. Und sagt, ja, heute können wir die Nachricht machen, ich gebe dir alle Infos. Dachte ich, na bravo. Glücklicherweise wollte sie am Nachmittag telefonieren, weil sie dann alles stichfest hatte. Also die Frisur saß, der freie Tag war gelaufen, aber wir hatten die Nachricht.
Sehr gut. Also ich hoffe, Marks Frage ist damit ganz gut beantwortet.
Wir haben aber noch ein paar so, ne?
Wie erzählen wir ihn dann?
Genau, irgendwann
mal. Das nächste Mal sehen.
Ja.
Was wir noch so im Block haben.
Ja.
Okay, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Ich spiele die mal ab.
Hallo, liebe Textilwirtschaft. Erstmal vielen Dank, dass ich Teil eurer 200. Podcast-Folge sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Mein Name ist Rosa. Ich bin diesjährige Absolventin der Textoversum LDT Nagold und arbeite jetzt als Shop Experience Planner bei Simplicity. Und ich habe natürlich auch eine Frage für euch. Und zwar, wenn wir über Marken sprechen, dann sprechen wir auch immer über Identität. Über Werte, über Haltung und eine klare Botschaft. Und deswegen würde mich mal interessieren, wenn die Textilwirtschaft eine Modemarke wäre. Welche wäre sie? Also welche Marke spiegelt die Werte, die Philosophie und die Haltung wider, für die ihr als Redaktion steht? Ich bin mal sehr gespannt auf eure Antwort und freue mich natürlich auf weitere spannende Podcast-Folgen.
Ja, spannend.
Super, super Frage. Ja.
Finde ich auch. Wir haben tatsächlich schon mal vor ein paar Wochen ChatGPT befragt, tatsächlich die gleiche Frage gestellt. Ich zitiere jetzt hier mal.
ChatGPT,
die TV als Modemarke, True Story, sagt, Jill Sander wäre eine sehr passende Analogie, warum minimalistisch, klar und hochwertig, wie das Layout und die Tonalität der TV, deutsch, aber international anerkannt, wie die TV als deutsches Medium mit europäischem Blickwinkel, Stil statt Trend, Gisander steht für Substanz und Klasse statt für lautstarke Moden. Das trifft auch auf die journalistische Linie der TV zu. Und schließlich zur Zielgruppe, Professionals mit Anspruch, genau wie die Leser der TV.
Och. Da gehen wir mit, ne? Es könnte deutlich schlechter ausfallen.
Ist auf jeden Fall ein Kompliment. Vielleicht ist Jill Sander ein bisschen zu elitär. Da sehe ich uns ein bisschen bodenständiger oder ein bisschen mehr mit Marktnähe. Überleg mal,
Silke. Ja, er schlägt auch Kos vor.
Ja, ja, ist aber selbst das, wir sind ja eigentlich quasi von Gary Weber bis Gucci, ne?
Ja.
Wir würden sagen, da wir halt auch echt sehr marktstark sind, auch an System interessiert sind und nicht nur eben High Fashion, würden wir vielleicht auch so ein bisschen Opus.
Schuss Opus, ja. Ja. Würde ich auch mitgehen.
Mhm. Ist ja vom Look auch, ne?
Ja, nehmen cool. wir.
Wir nehmen das. So.
Okay. Also Gisander mit einem Schuss Opus.
Ja.
Halten wir fest. Okay, Rosa, ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Uns wird natürlich interessieren, wie du die TV siehst. Schreib das mal.
Gerne in den Kommentaren nach dem Podcast.
Genau. Ready für die nächste Frage?
Yes, let's go.
Also Thomas Jäger, Geschäftsführer der Firma Dressler. Mich würde interessieren, wie ihr eure Mitarbeiter abholt, weil ihr seid in einem Transformationsprozess, wo die TV sich neu ausrichtet, mit neuem Logo, mit modernem Layout, mit Manpower und um den Markt halt national und international einfach auch den Gegebenheiten des Konsumverhaltens und auch der Marktveränderungen anzupassen. Wie schafft ihr es, eure Mitarbeiter da abzuholen und wie geht ihr da auch neue Wege? Weil solche Dinge bedarf ja auch neue Techniken, neue Technologien, um da halt sich anders und weiter aufzustellen. Das wird mich interessieren.
Mhm. Ja, wir haben unseren Transformationsprozess von rund einem Jahr gestartet, oder Silke?
Ja.
Und eigentlich lernen wir jeden Tag dazu. Und ja, so ein Transformationsprozess ist wirklich ein hartes Pflaster. Wir schreiben eigentlich jeden Tag darüber. Und warum sollte es uns anders gehen als all den Unternehmen da draußen? Und wir haben, und das klingt jetzt vielleicht auch wie eine Binse, aber wir haben von Anfang an sehr transparent und sehr offen kommuniziert mit allen und offen agiert. Und ich glaube, was der wichtigste Hebel war, wir haben die sogenannten Speaker, das sind so unsere Teamleads, haben wir von Anfang an in den Veränderungsprozess mit einbezogen. Also wir hatten von Anfang an eine größere Basis. Und Thomas fragte ja nach neuen Wegen. Ja, die Redaktion ist jetzt nicht mehr in klassische Ressorts aufgeteilt, sondern in, wir nennen sie Gehirne, das fanden wir eigentlich die beste Analogie. Also thematische Schwerpunkte, kleinere Teams, die selbst organisiert sind, Verantwortung tragen und damit schneller Themen entwickeln. Und ja, also da ist jetzt kein Platz für große Egos, sondern wirklich Teamarbeit. Und das ist ein Framework, wo wir denken, dass jeder seine Stärken am besten entfalten kann. Und technisch hast du ja auch gefragt, ja, wir nutzen natürlich so klassische Planungstools und KI für Auto-Transcription und Übersetzung. Microsoft Copilot, OpenAI Playground und solche Geschichten. Alles Helfer, die die Arbeit erleichtern, aber schreiben, das machen wir noch selbst.
Ne? Ja.
Das bleibt auch so.
Ja.
Erstmal.
Ja. Und gerne.
Gut, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, dass wir uns permanent auch zusammensetzen, zu dritt mit Bettina und überlegen, ist es richtig und fein justieren und dann auch mit dem Team immer versuchen, ja, nochmal zu optimieren und flexibel zu bleiben einfach, permanent.
Ja, fast jeden Tag eigentlich.
Ja. Mhm.
Inside TV. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht jetzt auch die nächste Frage. Ich drücke mal hier aufs Knöpfchen.
Hallo, liebes Team von der Textilwirtschaft. Mein Name ist Susanne Schwenger. Ich bin CPO bei Marco Polo. Was ich euch schon immer mal fragen wollte. Ihr bringt ja wöchentlich ein Heft raus. Dazu noch der ganze digitale Content, die Sonderausgaben und die ganzen aktuellen News. Inwieweit plant ihr das Ganze im Voraus? Also wann plant ihr beispielsweise ein Heft, das in der ersten Augustwoche erscheint? Und inwiefern könnt ihr dann tagesaktuell noch reagieren? Das würde mich mal interessieren. Tschüss!
Ja, Susanne, eigentlich jetzt. Also vielleicht müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Dann Ende des Jahres erstellen wir immer einen Themenplan für das nächste Jahr. Den kann auch jeder unter den Mediendaten einsehen.
Und eigentlich schon im Juli machen wir das.
Ja, stimmt, schon früh. Und das sind so große planbare Stücke, ne, die an Terminen und Messen hängen. Für Anfang August ist das jetzt das große Schuh- und Taschenspezial, pünktlich zur Order. Und dann, so etwa 3-4 Wochen vor Erscheinungstermin, besprechen wir die weiteren Themen. Dabei achten wir darauf, dass aus jedem Gehirn was stattfindet, also Sustainability, Retail, Strategy, People and Culture, Data and Markets. Und dann so 2 Wochen vorher etwa, oder, kommt so die Feinjustierung. Da schauen wir auch nochmal die News an und Personalien, ob sich daraus noch Themen ergeben. Also theoretisch können wir bis zum letzten Tag, also dienstags ist ja Redaktionsschluss für die Ausgabe, die dann am Mittwochabend und Donnerstag erscheint, können wir alles umwerfen. Haben wir auch gestern gerade gemacht. Haben wir auch ein bisschen was umgeworfen.
Klar, nicht total im Kern. Also klar, du kannst nicht so eine Modestrecke von 50 Seiten dann plötzlich total umkrempeln. Da kannst du einzelne Seiten verändern. Aber was wir schon machen, wenn es der Anlass nötig macht oder bedarf, dann schmeißen wir alles um. Weißt du noch, Corona? Ich meine, ich weiß noch genau, ich kam sonntags zurück von den Mailänder schauen. Da fing es dann an, dass sich diese Epidemie verbreitet hat. Und dann saßen wir montags im Konferenzraum und haben überlegt, wir müssen das ganze Heft anders machen. Und haben wirklich das komplette Heft umgeplant. Wir haben die Mailand-Berichterstattung gemacht, aber wir haben sie natürlich anders gemacht als sonst. Und ja, also das konnten wir schon. Als der Lockdown kam, dann haben wir wieder umgeplant. Und zwar die ganze Strecke.
Mhm. Oder ja, auch jetzt in der ganzen Phase mit den Insolvenzen, ne? Da kam dann übers Wochenende oder am Freitag die Nachricht, da mussten wir natürlich am Montag alles umwerfen, alle an die Telefone, die verfügbar waren, und dann wurde das Thema recherchiert.
Genau.
Ja, aber das macht ja auch eigentlich am meisten Spaß.
Genau, man weiß nie bei der TV morgens, wie der Tag so wird. Man hat so einen Plan,
ungefähr.
Der ist ganz selten so, dass er aufgeht, bei mir zumindest.
Das stimmt.
Dazu passiert einfach viel zu viel und die Branche ist viel zu spannend.
Ja. Die nächste Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, Frage auch wieder zu unserem journalistischen Alltag.
Ja, hallo an das ganze Team der Textilwirtschaft. Ich bin Johnny, ich mache gerade mein duales Studium an der Textilversa am LDT Nagold zusammen mit meiner Partnerfirma Puma. Zuerst mal Dankeschön für die Anfrage. Ich habe mich sehr darüber gefreut und stelle natürlich gerne eine Frage. Und die wäre, dass wir ja auch an der LDT unser eigenes Magazin, das Textilblatt, haben, das auch die Textilwirtschaft immer wieder kräftig unterstützt. Und deswegen würde mich interessieren, wie ihr bei der Textilwirtschaft dafür sorgt, dass in einer Zeit, wo man dauerhaft von Nachrichten überschwemmt wird, immer noch eure Informationen einen Mehrwert bieten. Ich freue mich auf den Podcast und auf die Antwort.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Johnny ist ja auch Chefredakteur von Textilblatt, der Studentenzeitung der LDT Nagold. Also für ihn auch eine wahrscheinlich sehr, sehr relevante Frage. Und also es ist klassisches News-Judgment. Das ist ja unser tägliches Geschäft. Ich denke, wir haben mittlerweile ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was für unsere Leser relevant ist. Wir treffen uns jeden Morgen um kurz nach 10, besprechen in der ganzen Redaktion, welche von diesen Nachrichten interessant sind, welche haben Priorität, so dass wir am Ende des Tages, wie wir es nennen, die Tagesthemen verschicken. Und wir schauen natürlich auch jeden Tag auf die Klickzahlen, also was wurde am besten geklickt, wo war die Lesezeit am längsten. Und das gibt uns natürlich auch wichtige Hinweise für unsere tägliche Arbeit.
Genau. Und man kann schon auch sagen, dass gerade so Personalien immer die Leute sehr, sehr, sehr interessieren.
Der nächste Fragesteller, der richtet so ein bisschen die Perspektive ein bisschen weiter und über News hinaus. Ich spiel's mal ab.
Hallo meine TV-Loves, hier ist Julian Danoff. Happy, happy Podcast Birthday. Ich wünsche euch noch ganz viele inspiring Guests, interesting Talks und Hot Topics to discuss. Danke für die Invite, euch eine Frage stellen zu dürfen, worüber ich mir Gedanken mache. Wie glaubt ihr, muss ein Fachmedium heute berichten, um nicht nur Branchen-News, sondern auch kulturelle und Lifestyle-Relevanz zu erzeugen? Thanks so much and keep up the good spirit.
Ja, spannende Frage, Julian. Vielen Dank dafür. Gar nicht so leicht zu beantworten tatsächlich. Aber ein bisschen ist es auch das, was wir im Moment vorhaben mit der TV und was wir angestoßen haben mit der ganzen Transformation. Also zum einen ist es natürlich über das Newsgeschäft hinaus, das, was wir immer noch machen und was man immer auch nach vorne bringen muss, die Augen offen zu halten für alle möglichen Zeitgeistströmungen, über den Tellerrand hinausblicken, wie wir es zum Beispiel auch mit diesen Perspektivwechselausgaben machen oder immer auch mal Strömungen und Gesprächspartner aus anderen anderen Businessbereichen zu Wort kommen lassen, um da Impulse zu holen. Aber ich glaube, es geht nicht nur um die Berichterstattung, sondern es geht eben darum, auch was die Bettina auch sehr stark reingebracht hat zu uns in die Chefredaktion oder in das Magazin, dass es eben weit über das Magazin hinausgeht. Es geht darum, die TV eben als Plattform für die Branche zu etablieren, und zwar an allen Touchpoints, dass wir noch stärker so zum Community Organizer werden, der die Branche zusammenbringt, der für Inspiration sorgt und an den ganz unterschiedlichen Punkten, an denen es die Branche braucht für ihr Business, einfach Antworten findet, Begegnungen findet und zusammenbringt.
Zusammenbringt, genau. Mhm.
Das wäre so das, was ich sagen würde, was Relevanz eben weit über das Magazin hinaus bringt. Mhm. Und woran wir arbeiten im Moment. Oder, Jelena?
Ja, mal zu? Genau so. Und schön, dass Julian auch immer dabei ist.
Ja, macht immer Spaß.
Jetzt haben wir viel über das Business und über den Redaktionsalltag gesprochen. Jetzt habe ich einige Fragen, die eher Richtung Fashion gehen. Ich spiele mal die erste ab.
Hi, der Micha von 43,5 hier. Was mich interessieren würde, wäre, was der beste Sneaker-Moment in den letzten Jahren in eurer Redaktion gewesen war. Kam einer der Kolleginnen vorbei mit einem super heißen Paar, nachdem sich alle die Finger gelächzt haben. Was war sozusagen euer best favorite Sneaker-Moment in der TV-Redaktion?
Oh, Silke, das warst du.
Ja. Also wenn es um Fashion geht, da ist klar, ist ja eher so mein Part. Die Frage würde ich sowieso mal übernehmen. Vielen Dank, Micha, dafür. Weil mein erster Sneaker-Moment, da war so Mitte, Ende der 90er, da waren Jelena und Judith leider noch nicht in der Redaktion. Da waren die noch so im Kindergarten.
Naja.
Danke.
Also da ging es um diesen silberfarbenen Nike Air Max. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Den
300 Mark.
Genau, 300 Mark. War teuer, da war ich auch noch Jungredakteurin und so, also war schon ein Investment. Aber den wollte ich unbedingt haben, der war super schwer zu kriegen. Und damals gab es ja auch nicht hunderte von Online-Shops, wo du den dann permanent irgendwie neue Releases bestellen kannst und bekommen konntest. Und als ich den dann endlich hatte, war ich super, super happy, war ich natürlich auch ein bisschen hip. Und es gab die Silberfraktion, es gab
und
dann
die
auch
Goldene.
Die Goldfraktion.
Ja, stimmt.
Ich war ganz klar Silber. Und damals war ja auch voll der Casual-Hype, war ja so voll das Thema. Ich weiß noch, wenn ich den zum Rock anhatte, diesen bollerigen Sneaker, hat Herr Polte immer geschimpft und meinte, Frau Emig, das geht doch nicht.
Was damals schon die Trends gesetzt. Und ich weiß, dass auch wenn ich nicht da war, weil wir hatten ja auch viel später noch viele weitere Sneaker-Momente und auch viele andere Fashion-Momente, dass wenn du dann in die Redaktion kamst, dann haben es alle nachgekauft. Ich erinnere mich noch speziell an einen Sneaker-Wedge, ich glaube, er war von Strenes, wenn ich mich richtig erinnere, den haben wir dann alle nachgekauft.
Ja, den hatten sie nicht viele.
Also du warst eigentlich schon immer Influencer.
Also, Ich gebe mir viel Mühe. Das war ja die Zeit der Designer-Sneaker. Mhm. Ich erinnere mich noch an diesen Chisander Puma-Sneaker. Mhm. Puh, der war auch super, super schwer zu kriegen. Das ist ungefähr so wie heute, weiß ich nicht, New Balance Miu Miu. Mhm. Nur, dass der noch viel selektiver war, was ja auch das Spannende war damals. Deswegen sind die Sneaker-Momente, die richtig coolen, eigentlich auch schon ein bisschen länger her, Micha. Weißt du? Denn heute kommt ja dauernd ein neuer Release. Da ist es nicht mehr ganz so dringend. Da kriegst du in 3 Wochen wieder einen heißen Sneaker.
Okay.
Lass uns darüber gerne mal fachsimpeln. Würde mich interessieren, wie du das siehst.
Silke, du bist ja nicht nur Influencerin in unserer Redaktion im Nebenberuf. Du bist ja auch sehr viel unterwegs, bei vielen Schauen. Und dazu kommt jetzt auch die nächste Frage.
Hallo, liebe TV. Mein Name ist Tatjana Steinbrenner. Ich bin Geschäftsführerin der Kaufhaus Ernst Ganz GmbH hier im schönen Bensheim. Und ich habe eine Frage, die ich schon immer mal von der TV beantwortet haben wollte. Wie ist es bei diesen Haute Couture Modeschauen in Paris und in Mailand? Ist es wirklich so, wie man das bei Instagram oder in anderen Social Media Kanälen sieht mit der Front Row? Wie kommt man überhaupt an so eine Karte dran? Jeder, der, glaube ich, in der Fashion-Branche arbeitet, würde wahnsinnig gern mal dort dabei sein. Und wie fühlt sich das an? Oder ist es gar nicht so emotional, sehr strukturiert und ja, eine kleine Massenabfertigung? Würde mich freuen, wenn ihr mir diese Frage beantwortet. Danke.
Ja, also ich meine, ich weiß ja nicht, was sie sich vorstellt bei den Schauen, aber ich nehme an, also ich würde mal sagen, es ist wirklich so, wie man sich's vorstellt. Ja, es ist natürlich Riesenaufregung, Riesenbohai, Riesenmenschenmengen, wenn man in Mailand unterwegs ist, schon, wenn man noch drei Straßenecken entfernt ist. Es ist ein riesen Gehupe, die Straße verstopft, man kommt nicht weiter. Man steigt am besten vorher aus dem Taxi aus, weil man kommt eh nicht weiter, alles blockiert. Ja, und bei so richtig großen Schauen wie Prada oder Gucci oder eben auch in Paris, da sind dann auch Straßen abgesperrt, Gehwege abgesperrt und hinter diesen Absperrungen stehen mitunter, weiß ich nicht, 300-400 hysterisch kreischende Teenies, weil da irgendwelche K-Pop-Stars oder irgendwelche sonstige Celebrities vorbeihuschen in die Front Row, um da nur so einen Blick von denen zu erhaschen oder, also da ist schon ein Riesenauflauf, also das ist schon sehr, sehr besonders. Und klar, wenn man dann drinne ist, dann sind oft natürlich irgendwie Stars in der Front Row. In Italien sind es auch so viele, I don't know, Fernsehsternchen, die man natürlich überhaupt nicht kennt. Und dann sieht man nur, wenn der ganze Pulk an Fotografen und Lichter plötzlich in der Front Row sich ballt um irgendjemanden, dann muss irgendwie was Besonderes sein. Ja, klar. Neben Keira Knightley bin ich letzte Saison direkt neben der aus der Show, Todd's Show gelaufen. Ja, also so Momente gibt's schon. Prince habe ich schon damals in New York, ist an mir vorbeigelaufen, um seinen Platz in der Front Row einzunehmen. Ist schon besonders, ist immer auch Aufregung. Auch bei Philipp Plein etwa, denkt man ja nicht, wie ein Rockkonzert, was da vor den Türen abgeht. Ist schon sehr, sehr spannend. Oder die Inszenierung auch von Alessandro Michele für Gucci, bis hin zur Musik, zum Licht, alles, was da aufgebaut wird. Manchmal ein ganzes Theater, was da aufgeführt wird. Und dann sitzt du so da für 12 Minuten und denkst so, boah, krass, echt, dass ich da jetzt dabei sein kann. Und es ist natürlich auch wirklich ein großartiger Moment dann. Und du denkst aber, oh Mensch, was die für ein Spektakel und was das kostet, was die für diese 12 Minuten da jetzt abfeuern. Wahnsinn.
Dann bist du doch eigentlich also schon schnell immer verzaubert wahrscheinlich. Und wann kommt der Moment, wo du sagst, so, jetzt schüttle ich das mal ab und jetzt gucke ich noch mal ein bisschen klarer auf die Kollektion, ob da wirklich Innovation passiert ist?
Das machst du eigentlich schon direkt kurz danach. Also das kann man ja schon auch unterscheiden, ob du glaubst, dass das eine Kollektion ist mit Potenzial oder ob das nur das Spektakel ist. Ein, zweimal ist man vielleicht so ein bisschen begeisterter schon, das gibt's schon, ja. Aber das kann man schon häufig trennen. Ja, und du merkst auch schon, was nur Spektakel ist und wo auch Substanz dabei ist.
Und sitzen wir eigentlich immer in der ersten Reihe?
Nicht immer natürlich. Also, aber heutzutage ist es ja fast so, dass es nur noch erste oder zweite Reihe gibt, weil es gibt hier wirklich Influencer, die sind richtig stinkig, wenn sie irgendwie nicht Front Row sitzen. Ne? Und die schauen sehr genau, wer sitzt wo. Insofern werden die Schauen-Locations immer größer, immer mehr widespread, damit du halt nur 1 bis 2 Reihen hast. Trotzdem, auch noch so eine Anekdote.
Oh, ich weiß, was jetzt kommt.
Meine
Lieblingsanekdote.
Meine erste Gucci-Show im Diana Majestic in Mailand, da war das noch so richtig wie im Theater mit so Reihen, die nach oben gehen. Ich saß, glaube ich, in der 7. oder 8., also quasi unterm Dach. Trotzdem, als Tom Ford zum Finale auf den Laufsteg kam, du hast diese charismatische Ausstrahlung bis unters Dach gespürt. Das war einfach Wahnsinn. Der war sensationell. Das war schon sehr, sehr gut. Das war die Show mit diesen Jeans mit Federn und den kleinen Bikerjäckchen in bordeauxfarbenem Napa. Werde ich nie vergessen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ein Gedächtnis.
Das sowieso, dafür ist sie bekannt auf jeden Fall. Ich liebe aber auch die Anekdote von unserer England-Korrespondentin Frau Diel Wobbe, weil sie wurde mal in die Second Row gesetzt bei einer Show und hat sich dann beschwert und ist nach vorne gestürmt und hat gesagt, excuse me, TV is not a Mickey Mouse Magazine. Und damit war klar, natürlich muss sie in die erste Reihe. Und seitdem saß sie, glaube ich, auch immer in der ersten Reihe.
Ja, und sie hat auch dafür gesorgt, dass ich vorne saß. So. This is my colleague, you know. Okay. So. Ich war ein bisschen so zurückhaltend und dann dachte ich, ja, okay.
Grüße an Frau Diel Wobbe.
Ja. Eine unserer großartigen Kolleginnen.
Ja, das stimmt. So, jetzt hast du viel über Tom Ford und andere Größen gesprochen. Die nächste Frage geht da ein bisschen weiter. Ich spiele sie mal ab.
Hallo, Team Textilwirtschaft, hier ist Jörg. Ich bin zusammen mit Otto und Kevin, einer der drei Gründer von UD. Zunächst mal congrats to Podcast Nummer 200. Und hier meine Frage, welchen heute noch vielleicht jungen oder eher unbekannten Designer, welche Designerin haltet ihr für talentiert genug, um in naher Zukunft eine wichtigere internationale Rolle zu spielen? Liebe Grüße.
Ja, Silke.
Das finde ich echt eine schwere Frage. Jörg ist ja bekannt für seine schweren Fragen, oder die immer so ein bisschen Nachdenken erfordern. Ist auch schon die Frage, was heißt jung? junge Designer oder Nachwuchsdesigner. Also so ganz, ganz jung weiß ich jetzt nicht, aber wen ich schon sehr, sehr spannend finde, sage ich jetzt einmal. Das ist zum einen Duran Lanting, dieser Holländer, der in Paris auf dem offiziellen Schauenkalender seine eigene Kollektion schon oft gezeigt hat und dafür immer wieder gelobt wird. Sehr cool, also sehr besonders, sehr eigene Handschrift, der jetzt inzwischen auch die Kreativleitung von Jean-Paul Gaultier übernommen hat. Ich glaube, von ihm werden wir noch viel hören. Dann finde ich ganz spannend, die Nachricht kam ja gerade, Meryl Rogge, die Marnie übernimmt. Ganz spannend. Also ich glaube, die hat auch Potenzial. Die ist ja auch vielfach ausgezeichnet, Annahmepreis gewonnen und so. Finde ich sehr, sehr interessant. Und noch so ein Preisträger ist Alain Paul. Hat auch sein eigenes Label in Paris. Finde ich auch vielversprechend. Also das sind Namen, die könnten vielleicht auch mal einen größeren Job übernehmen in der Zukunft. Ich hoffe, das reicht. Aber vielleicht hast du ja auch Ideen, Jörg. Ich freue mich, wenn du mir das nächste Mal deine erzählst, wenn wir uns sehen.
Souverän zurückgespielt. Also wenn wir jetzt schon in die Glaskugel blicken, ich habe noch eine ganze Reihe an Fragen, die vor allen Dingen in die Zukunft gerichtet sind. Ich starte mal mit der ersten.
Christian Klemp, Modehaus Zinser in Tübingen. Wie wird in der Zukunft eine vitale Innenstadt strukturiert sein?
Puh, das ist jetzt natürlich ein ganz harter Cut. Ne?
Es kommt so rüber, als wäre ich hier so für die Anekdoten und ihr lernt.
Puh, also ich finde, das finde ich auch eine super schwierige Frage. Aber klar, wir beschäftigen uns alle damit. Und vielleicht erstmal ganz simpel gesagt, na, die Innenstadt der Zukunft muss eigentlich so aussehen wie die Innenstadt der Vergangenheit. Also wir müssen, glaube ich, schon hunderte Jahre zurückschauen, so wie sie im Mittelalter war, wo der Mix noch gestimmt hat, Handel, Wohnen, Handwerk, da gab es Plätze der Begegnung, man hat sich getroffen, Community, obwohl es das Wort noch gar nicht gab, war wirklich Community und deutlich mehr Grün muss sie natürlich sein, in Zeiten des Klimawandels sowieso. Ja, Paris macht es vor, aber man muss gar nicht international gucken, wir haben ja auch ein paar schöne Städte hier in Deutschland, Münster, wir waren letztens in Kirchheim Unterteck, auch eine vitale Innenstadt, weil alle Akteure zusammen auch an einem Strang ziehen. Ja, und was noch so ein Stichwort ist, die 15-Minuten-Stadt, alles muss erreichbar sein innerhalb von 15 Minuten. Das ist natürlich etwas, wenn man das konsequent denkt und auch umsetzt, kann das die Lebensqualität und das Klima natürlich verbessern. Und das haben wir schon in vielen Stadtvierteln, sehen wir das in Deutschland, aber die große City muss da noch hinkommen. Und dann natürlich autofrei. Aber das Thema machen wir jetzt mal nicht
kontrovers.
Auf. Das machen wir jetzt nicht auf. Deswegen, stopp, das Ende. Mehr sagen wir jetzt dazu nicht.
Cut.
Outtake.
Genau, okay. Bewegen wir uns in eine weniger politische Richtung zurück mit folgender Frage.
Hallo, mein Name ist Claudia Lanius und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin des nachhaltigen Modelabels Lanius in Köln. Herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge. Das ist nicht nur ein schöner Meilenstein, sondern auch ein Zeichen für eure Ausdauer und euer echtes Interesse an den Menschen und Themen unserer Branche. Meine Frage an euch. Wenn Sie Buzzwords wie nachhaltig, zirkulär und transparent streichen müssten, welche drei Begriffe würden in der Redaktion übrig bleiben, wenn man die Zukunft der Modebranche beschreiben will? Viel Spaß. Ich freue mich auf eure Antwort. Alles Liebe. Tschüss.
Also die Wahrheit ist, wir können diese Wörter nicht streichen. Also oder Silke, ich würde sagen, das sind die Wörter, die auch die Zukunft der Mode bestimmen werden. Und da zitiere ich jetzt meine Kollegin Mara Jaworowicz, die ihr Lieblingswort hat. Das Modebusiness muss enkeltauglich sein. Und ich glaube, das ist auch das Buzzword, wo wir alle darauf hinarbeiten müssen. Und was dann noch dazu kommt, Silke?
Ja, das sind natürlich diese ganzen anderen Buzzwords, die wir gefühlt auch andauernd benutzen, wie Rendite stark, Marge bringen, marktstark, hoher Anspruch, mehr Wert, mehr Werthaltigkeit. Ich glaube, es wird schon grundsätzlich um weniger Oberflächlichkeit und mehr Substanz gehen. So, in diese Richtung.
In die Richtung geht auch die nächste Frage.
Hallo, mein Name ist Tobias Vioff, ich bin Händler in Münster. Und wenn die TW mich fragt, dann habe ich folgende Frage. Seit einiger Zeit habe ich den Eindruck, dass die Sortimente in unseren textilen Fashion-Stores nur noch von KI und Vertikalität bestimmt werden in Zukunft, vor allem wenn sie Geld verdienen wollen. Wenn ich aber unsere Kunden sehe, dann schreien sie nach individuellen Sortimenten und kuratierten Angeboten. Wie wollen wir damit in Zukunft Geld verdienen und wer hat sie noch? Also ist die Zukunft einheitlich oder gibt es da eine Chance für mehr Individualität, besonders auch in den Angeboten unserer Geschäfte? Herzlichen Dank. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
Also lieber Tobias, das ist auf jeden Fall eine Monsterfrage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Spannungsfeld aus vertikalen Sortimenten und eben individuell kuratierten Sortimenten. Und sicher kann man mit dem System mehr Geld verdienen. Diese ganzen Bemühungen jetzt mit oder Bestrebungen auch mit KI das Replenishment zu verbessern. Alle Zahlen zeigen ja, dass das Früchte trägt und dass ohne das nicht mehr gehen wird. Ich glaube aber unbedingt, dass es den Mix braucht, weil es wird immer auch eine Zielgruppe geben, die ein individuell kuratiertes Sortiment sucht. Und ich glaube, du brauchst es auch, um die Kunden in den Laden zu holen. Das ist jetzt nun keine überraschende Antwort und keine neue Antwort. Wie viel Prozent du mit dem individuellen Sortiment an Umsatz machst oder an Geld verdienst, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich ins Beratermanagement oder sonst was wechseln. Ich glaube auf jeden Fall, es braucht beides, weil sonst kriegst du die Kunden nicht in den Laden. Nur System kriegst du auf Dauer den Kunden nicht in den Laden.
Ja, und das sagen ja auch die ganzen großen Onliner, ne? Die sagen ja auch, die Kundinnen kommen wegen irgendeiner Celebrity-Kollektion, die jetzt About You zum Beispiel hat, und am Ende kaufen sie aber trotzdem das Basic-Sortiment. Also du brauchst schon die Highlights, die dich reinziehen in den Laden oder in den Shop. Was du dann am Ende kaufst, das steht dann nochmal auf der anderen Karte.
Klar, aber du brauchst eben auch dieses Individuelle.
Genau.
Also das, sonst geht es nicht. Sieht man ja selbst bei Sarah. Wie viele individuelle Kapseln machen die, die es nur online gibt? Die aber besonders sind. Und damit verdienen die, glaube ich, auch Geld. Also ich glaube, man kann auch mit Individualität Geld verdienen.
Word.
Okay, seid ihr bereit für die nächste Frage?
Yes.
Kommt drauf an.
Ich spiele sie einfach mal ab. Ich spiele sie mal einfach ab und dann schaust du, ob du
können wir eigentlich auch,
die beantworten
können
möchtest.
Wir eigentlich auch, wie manche unserer Interviewpartner sagen, einfach so kein Kommentar?
Könnt ihr auch. Muss nee, man aushalten.
Nee.
Also, here it goes.
Liebes TV-Team, mein Name ist Alina Zachis. Ich bin 33 Jahre alt aus Düsseldorf und seit über 13 Jahren in der Branche. Meine Frage an euch ist, was ihr glaubt, welche Entwicklung in der Modebranche die meiste Sprengkraft in den nächsten 5 Jahren haben wird? Wo seht ihr die Chancen?
Ja, KI, oder? Ja,
eindeutig.
Punkt. Müssen wir da mehr zu sagen? Also ich würde sagen, wenn sogar ein Google sein Geschäftsmodell ändern muss, dann ist klar, hier beginnt eine neue Ära und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Und wir sind ja auch alle auf dem Weg. Wir sind so in der KI-Readiness-Phase, würde ich sagen. Das heißt, wir sortieren uns alle, wir experimentieren alle und es kommen immer neue Modelle hinzu und einzelne Leistungen. Aber es ist jetzt schon so weit, dass diese Phase sich so langsam schließt, dass die ersten anfangen jetzt zu bauen. Also die Bildphase fängt jetzt an. Das heißt also, in den nächsten Monaten, Jahren, also wirklich kurz- und mittelfristig, werden die ersten neuen Modelle schon auf den Markt kommen, die das Modebusiness wirklich grundsätzlich verändern werden. Und es ist jetzt noch nicht zu spät, da loszulegen und sich in Bewegung zu setzen, aber man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, man muss seine Mitarbeiter befähigen, alles, was an KI-Tools da ist, zu verstehen und für sich zu nutzen.
Und Chancen birgt es ganz viele, glaube ich. Angefangen bei der Kollektionsentwicklung, die bei aller Kreativität, die über den Mensch noch gebraucht wird, aber mit Hilfe von KI deutlich, deutlich schneller werden kann. Also Lead Times können sich verkürzen, was, glaube ich, für den Markt ein Game Changer sein kann. Weil das ist ja genau das, was uns im Moment immer noch so hindert, dass es so lange vorproduziert werden muss, alles. Und ja, auch im Vertrieb, wenn du besser und genauer vorhersagen kannst, was die Leute suchen, was sie kaufen und kannst punktgenauer produzieren, weil du auch dann kürzere Lead Times hast. Ich glaube, da werden Dinge möglich, die auch dann vielleicht gut sind für den Markt oder auf jeden Fall gut sind für den Markt.
Und auch für die Umwelt. Das ist ja dann auch viel nachhaltiger, wenn du mehr nach Bedarf produzierst und nicht einfach in eine Blackbox rein.
Ja, ja, also sehr spannend wird es noch werden und toll.
Ja, wir freuen uns drauf.
Ja.
Wir sind dabei.
Sehr schön. Jetzt kommen wir zum Schluss. Letzte Frage.
Schon?
Ja.
Wie schnell ging das denn jetzt?
Ja. Ich spitze ab.
Mein Name ist Jan Mangold. Ich bin der Geschäftsführer von Windsor. Und ich würde gerne ein Geheimnis aus all den Hintergrundgesprächen hören, die ihr immer so gerne und oft führt.
Haha. Nee, kannst du nicht. Also sorry, ja? Also Gossip, ne?
Komm, Jan, wolltest du, dass ich alles erzähle, was du mir erzählst? Oder was all die anderen? Nein, das möchten wir nicht. Das können wir nicht machen.
Also wir hören schon viel, würde ich sagen. Auch viele Geheimnisse werden uns anvertraut. Aber TV ist Safe Space. Also wir wissen genau, was raus darf und was nicht. Und Quellenschutz wird bei uns sowieso ganz groß geschrieben. Die Quelle wird nie preisgegeben.
Wir haben wirklich enge Kontakte zu unseren Gesprächspartnern. Ich glaube, das ist auch einer der größten USPs der TV, über lange Jahre gewachsen bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn zu mir jemand sagt, hey Silke, so und so, sage ich dir, das bleibt aber hier unter uns, dann bleibt es auch unter uns. Und trotzdem hast du das Know-how und das fließt dann natürlich einfach ein in die Berichterstattung. Und das ist das Gute daran und deswegen können wir auch so richtige Geheimnisse nicht preisgeben. Und wenn sie dann zur Nachricht werden, dann kannst du sie in der TV lesen, kein Problem.
Oder im Podcast hören.
Genau.
Das war auch tatsächlich schon die 200. Podcast-Folge. Vielen Dank an euch, Jelena und Silke, dass ihr euch den Fragen gestellt habt. Und wer jetzt selbst welche hat, der kann die stellen unter podcast@taxiwirtschaft.de.
Danke dir, Judith. Ja. Und vielen Dank an die vielen Fragen. Super.
Genau. Toll, super, dass ihr alle mitgemacht habt. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.